Anyaya, unerschöpflich. Shodaha, frei von materieller Verunreinigung. Sarvagaha, fähig, sich an jedem beliebigen Ort in der materiellen, in den materiellen und spirituellen Welten zu begeben. Fähig, sich an jedem beliebigen Ort in den materiellen und spirituellen Welten zu begeben. Ein bisschen viel. Sarvavid, voller Wissen. Baraha, transzendental zu materiellen Bedingungen. Date, nimmt an. Aso, dieser. Atma, oder dieses Lebewesen. Atmanaha, das Selbst. Lingam, ein Körper. Mayaya, durch die materielle Energie. Visvijan, erschaffend. Gunam, verschiedene materielle Eigenschaften. Übersetzung. Die spirituelle Seele, das Lebewesen, kennt keinen Tod. Sie ist ewig und unauslöschlich. Da sie von materieller Verunreinigung frei ist, kann sie sich an jedem beliebigen Ort in den materiellen und spirituellen Welten begeben. Sie ist voller Wissen und unterscheidet sich gänzlich vom materiellen Körper. Doch weil sie ihre winzige Unabhängigkeit missbraucht und sich dadurch in die Irre führen lässt, muss sie feinstoffliche und grobstoffliche Körper, die von der materiellen Energie geschaffen werden, annehmen und in der Folge sogenanntes materielles Glück und Leid tragen. Niemand sollte deshalb klagen, wenn die spirituelle Seele den Körper verlässt. Erläuterung. Hiranyakashipu erklärt hier auf sehr intelligente Art und Weise das Wesen der Seele. Die Seele ist niemals der Körper, sondern sie ist von ganz anderer Natur. Da sie ewig und unauslöschlich ist, gibt es für sie keinen Tod, doch wenn dieselbe reine Seele den Wunsch hat, die materielle Welt unabhängig zu genießen, werden ihr die Bedingungen der materiellen Natur auferlegt. Und sie muss deshalb einen ganz bestimmten Körper annehmen und die Freuden und Leiden dieses Körpers ertragen. Krishna beschreibt dies auch in der Bhagavad Gita 13,22. Karanam gunasangasya sadasat janma yonisu. Das Lebewesen wird in verschiedenen Familien oder Arten des Lebens geboren, weil es von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur verseucht worden ist. Wenn das Lebewesen in der materiellen Natur bedingt wird, muss es einen bestimmten Körper annehmen, den die Natur auf Anweisung des höchsten Herrn zur Verfügung stellt. Ishvara sarvabhutanam vidyashvyunatishtati brahmayan sarvabhutani yantra rudhani mayaya. Der höchste Herr weilt im Herzen eines jeden, O Arjuna, und lenkt die Wege aller Lebewesen, die im Körper wie auf einer Maschine aus materieller Energie sitzen. Der Körper ist genau wie eine Maschine und das Lebewesen erhält je nach seinem Karma eine bestimmte Art von Maschine, in der es unter der Kontrolle der materiellen Natur hin und her wandert. Das geht so lange weiter, bis es sich der höchsten Persönlichkeit Gottes ergibt. Mam eva ye prapatyante, mayam etam tarantite. Die materielle Energie arrangiert, dass die bedingte Seele so lange von einer Lebensform zur anderen getragen wird, bis sie sich ergibt. Namam Vishnupataya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyare Sadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Shadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nochmal diesen fantastischen Text, einige Zuhörer und Zuhörerinnen heute Morgen mögen denken, oh, was hören wir uns jetzt einen Text an, der von Hiranyakashipu gesprochen ist. Das muss ja zutiefst unerleuchtend sein. Die Antwort ist, die uns die Acharyas geben, dass manchmal diese großen Dämonen inspiriert sind, etwas zu sagen, was richtig ist. Wie dieser Schlurka, der ist total richtig, den kann man auswendig lernen und sich merken. Nitya Atma Vaya Shuddha Sarvaga Sarvavitparaha Date Saratmano Lingam Mayaya Visrijan Gunan. Die spirituelle Seele, das Lebewesen, kennt keinen Tod. Sie ist ewig und unauslöschlich. Da sie von materieller Verunreinigung frei ist, kann sie sich an jeden beliebigen Ort in den materiellen und spirituellen Welten begeben. Sie ist voller Wissen und unterscheidet sich gänzlich vom materiellen Körper. Doch weil sie ihre winzige Unabhängigkeit missbraucht und sich dadurch in die Irre führen lässt, muss sie feinstoffliche und grobstoffliche Körper, die von der materiellen Energie geschaffen werden, annehmen und in der Folge sogenanntes materielles Glück und Leid tragen. Niemand sollte deshalb klagen, wenn die spirituelle Seele den Körper verlässt. So, Hiranyakashipu erklärt hier auf äußerst intelligente Art und Weise das Wesen der Seele. Sie ist ewig, sie ist Sarvagata, das heißt, sie kann überall hingehen. Es gibt keine Visa-Beschränkungen oder sonstige kosmische Gesetzmäßigkeiten. Sie ist ein Bewohner, so beschreibt er, von der ewigen spirituellen Welt. Und hier ist ein Devotee, der einen schweren Kampf verliert. Das Brüderchen Schlaf kam von hinten und du hattest ganz kurz dich reinnehmen lassen. Aufgrund des Missbrauches, so hören wir, von der winzigen Unabhängigkeit, die der Seele konstitutionell mitgegeben ist, verlässt sie die materielle, die spirituelle Welt und kommt unter den Einfluss der materiellen Energie, wo sie verseucht wird von den Erscheinungsweisen nach Prabhupada. Dieser Begriff verseucht ist interessant zu studieren. Was geschieht bei einer Verseuchung ist, dass man Fremdkörper in das System, den Blutkreislauf aufnimmt, die dann bestimmte Auswirkungen auf die Gesundheit oder auf das ganze Sein eines Menschen nehmen. Und so ist es auch mit den drei Erscheinungsweisen. Es sind Fremdkörper eigentlich für die Seele. Wir nehmen sie auf und werden dann völlig von ihnen kontrolliert. Prabhupada hatte den Vers zitiert, dass die Seele Sat Asat Jon Nijanmasu, yes, entsprechend des Kontaktes, den sie mit diesen drei Erscheinungsweisen aufnimmt, sogar was ihre Geburt bestimmt, was ihre Geburt betrifft, kontrolliert wird. Nicht entsprechend der Gemeinschaft wird eine neue Lebensform angenommen. Diese Erscheinungsweisen sind uns bekannt, es ist Leidenschaft, mit der wir oft zu tun haben in unserem westlichen Körper und westlichen Geist, Unwissenheit und auch Tugend, mit der wir äußerst selten zu zu tun haben. Gut, das ist zu diesem Shloka zu sagen. Ich möchte heute gerne einen kleinen eine Reise mit euch unternehmen und eine kleine Gelande auf dieser Reise herstellen. Eine Gelande von Unterweisungen und Begebenheiten von Srila Prabhupada. Wir hatten in der vergangenen Woche damit begonnen. Und die Devotees fanden es ganz interessant. Und so wollte ich hier Dinge, die ich mir rausgeschrieben habe beim Studieren eines Buches, was über Prabhupadas Leben schreibt. Transcendental Diary heißt es in Englisch. Wollte ich die einfach vorlesen und wenn nötig oder wenn die Inspiration da ist, entsprechend ausführen. Heute möchte ich anfangen mit einer Sektion, die sich um den Begriff des spirituellen Meisters betrifft, der Beziehung zum spirituellen Meister und auch der Auswahl des spirituellen Meisters. Wir haben viele junge Devotees, die noch sich mit dem Gedanken tragen, ihren eigenen spirituellen Meister zu finden und müssen da sehr sorgfältig wählen. Srila Prabhupada erklärte sehr deutlich, wie man vollkommenes Wissen empfängt. Unser Vorgang des vedischen Wissens ist es, sich hinzugeben. Nicht, dass ich einfach eine Anweisung höre und dann sie rejecte, wie wir so schön sagen, zurückweise. Das ist nicht der richtige Weg. Das ist falsch. Hingabe bedeutet, zunächst einmal muss ich überzeugt sein, diese Person, den ich als Guru annehmen werde, kann mir wirklich Wissen geben. Das ist der Vorgang. Bevor man einen Guru annimmt, ist es deswegen das System, das der Prospektive, der zukünftige Schüler für ein ganzes Jahr von der Person hören sollte und dann sich entscheiden sollte. So ist es auch mit dem Guru. Der Guru sollte sehen, ob die Person, die er annimmt, wirklich ergeben ist oder nicht. Das ist die vedische Unterweisung. Das steht im Hari Bhakti Vilas. Srila Prabhupada definierte jetzt daraufhin den Begriff Ergebenheit. Was bedeutet das überhaupt? Ich glaube, weil wir zum größten Teil bereits Schüler eines spirituellen Meisters, wir haben viele junge Bhaktas hier, wir haben ein gemischtes Publikum. Sorry. Mich würde sehr interessieren, wie ihr den Begriff Ergebenheit definieren würdet. Was ist das? Denn es wurde gesagt, der Guru schaut, ob ein Schüler oder ein zukünftiger Schüler ergeben ist. So, lass uns jetzt also mal herausfinden, ob wir qualifiziert sind. Was verstehst du unter Ergebenheit? Ich halte es für sehr wichtig, den Inhalt von Worten zu überlegen, denn sehr oft ist es in der Sprache so, dass wir sehr gedankenlos sprechen und deswegen die Begriffe nicht mit dem entsprechenden Inhalt füllen in unserem Bewusstsein. Man redet so daher, man hat sich gewöhnt, die Sprache sehr automatisch zu verwenden, weil normalerweise spricht man Dinge, die sind, es muss schnell gehen und praktisch sein. Aber lass uns hier kurz überlegen, was ist Ergebenheit? Die Qualität, nach der unser spiritueller Meister in uns sucht. Ergebenheit. Tja, Ergebenheit. Ich gucke jetzt mal nicht, ich habe natürlich jetzt schon geguckt und weiß, aber ich will jetzt mal selber. Irgendjemand eine Idee? Die Anweisung auszuführen, das ist Ergebenheit.
Mhm.
Ja. Die Zweifel, die man hat, sollte man von Zwirtelmeister lösen oder schneiden lassen. Srila Prabhupada definierte Ergebenheit. Intelligent zu dienen. Interessant. Zu dienen, das können wir, glaube ich, verstehen, aber dieses kleine Wort intelligent ist noch davor. Intelligent oder mit Intelligenz zu dienen. Intelligently serve, ist es in Englisch. Es ist nicht der Fall, dass der Schüler den Guru jetzt checkt, wie gelehrt ist mein Guru. Nein. Ergebenheit ist da. Doch wenn der Guru etwas sagt und wir es nicht verstehen, dann sollen wir Paripashnena machen, das heißt Fragen stellen. Deswegen, so sagte er, waren Parikshits Fragen sehr intelligent, weil der König sehr wohl wusste, und dann geht es in einen bestimmten philosophischen Punkt, 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 Punkt. Parikshit Maharaj war intelligent. So muss ein Student sein. Seht, was für intelligente Fragen er Shukadev Goswami stellte. Shukadev Goswami hatte gesagt, dass man, wenn man Sünde begangen hat, Bußübungen machen müsse. Er catchte sofort das Wort, dieser intelligente Schüler, und fragte zurück, was ist der Wert von diesen Bußübungen? Wenn man sich nicht von sinnvollen Tätigkeiten per se lösen kann, was ist denn der Wert von so kurzen Bußübungen? Das ist eine wunderbare Frage. Und wir werden morgen darüber sprechen. Nicht? Also, Ergebenheit wird nicht definiert als ein unbedingt blindes Folgen. Man muss auf der Ebene des Verständnisses den Dienst ausmachen. Und so werden Fragen gestellt von den wissbegierigen Schülern. Das macht die Schüler-Meister-Beziehung zu so einer dynamischen und einer schönen Angelegenheit, dass der Schüler auf der Ebene des Verständnisses handelt, welches er sich erwirbt durch Fragen, intelligente Fragen. Es ist so, dass wenn man in einem Zustand, sagen wir, ist, wo man sich vielleicht gelähmt fühlt in seinem spirituellen Leben oder vor einer Hürde steht, die man alleine schwerlich überwinden kann, sollte man die Fähigkeit haben, mit seinen eigenen Fragen, sagen wir, auf eine solche Weise zu fragen, dass unser spiritueller Meister, von dem wir uns Hilfe erwarten, sofort versteht, wo es bei uns hakt, sagt man so schön in Deutsch, und er sofort die Hindernisse mit seinem spirituellen Wissen aus dem Weg räumen kann. Das ist der Vorgang. Finde ich eine sehr schöne Stelle. Wir gehen jetzt weiter. Die Stellen, die ich vorlese, sind nicht miteinander verbunden. Nicht? Sie tauchen auf in meinen Notizen. Und heute war der Erscheinungstag von Lord Nrsimhadev. Der kommt auch demnächst. Wann genau? 13. Mai. April, Mai, also. Ah, schon, wir müssen schon noch einen Monat warten. Ne? Das halten wir auch noch aus. Also, heute war der Erscheinungstag von Nrsimhadev. Jeder fastete bis Sonnenuntergang. Weil sich Srila Prabhupada aufgrund einer Krankheit schwach fühlte, nahm er ein kleines Ekadasi-Frühstück zu sich und dann nahm er seine Hauptmahlzeit bei Sonnenuntergang. Als Antwort auf meine Frage, ob nun Nrsimhadev auf unserem spezifischen Planeten erschienen war oder nicht, antwortete er, dass er das nicht für möglich halte, he did not think so, und sagte, dass der heilige Ort Singhachalam, also der Ort, wo Nrisimhadev erschien, in Südindien, eigentlich nicht autorisiert sei. Vielleicht. Ich kommentiere das mal nicht, das spricht sehr deutlich für sich. Mir wird nämlich gesagt, dass Hiranyakashipu den Sitz von Indras Thron einnahm. Nicht? So heißt es im Bhagavatam. Also er muss auf den höheren Planeten, in Amaravati, so heißt die der Stadt. Nicht? Das ist auf der kosmischen Landkarte leicht zu finden. Da muss er gewesen sein, als Lord Nrisimhadev erschienen ist und ihn dann bestraft hat. Hier kommt noch etwas zum spirituellen Meister. Ja. Es geht hier darum, dass man den spirituellen Meister nicht betrügen soll. Also ein etwas intensiver Punkt. Er erzählte uns in diesem Zusammenhang die Geschichte von einem Mann, der ein Messer von einem Schmied bestellte. Er dachte, er könne den Schmied betrügen und wollte sich das Stahl sparen und gab ihm eine minderklassige Stahlsorte, die sich nicht eigentlich eignete für ein Messer mit einer scharfen Seite. Also den Schmieden in Indien gibt man selber sein Stahl und sagt, bitte mach daraus ein geeignetes Messer für mich. Oder Pflug, eine Pflugschar oder was immer man gerade benötigt. Natürlich wurde das Messer sofort stumpf und war völlig nutzlos. Und dann ging der Mann dann hin zu dem Schmied und sagte, halt, was ist denn das für ein Messer, was du mir gegeben hast? Das ist stumpf. So der Schmied sagte sofort, hör mal, das ist dein Stahl, was du mir gegeben hast. In ähnlicher Weise ist es mit jemandem, der vorgibt, ein Anhänger zu sein, um die Nutzen des spirituellen Lebens zu bekommen, ohne das Opfer zu bringen. Solch ein Mensch betrügt sich. Der wirkliche Guru kann nie betrogen werden. Er gibt alles und hat kein Selbstinteresse. Er ist schon vollkommen in seiner Beziehung zum Herrn. Wenn wir uns dem spirituellen Meister zuwenden, sollten wir unser Bestes geben. Wir sollten nicht einen minderklassigen Stahl geben und dann vielleicht uns noch beschweren, wenn nichts Gutes rauskommt aus unserem Leben, das ist deine Schuld. Wir sollten, da wird das spirituelle Meister sagen, hör mal, deine Opferbereitschaft oder dein Einsatz, der war nicht dementsprechend. Nicht? Das finde ich persönlich jetzt sehr inspirierend für mein Leben, diesen Part. Prabhupada, das tut mich immer als ein Schüler sehr sehr bewegen eigentlich. Prabhupada hatte, obwohl er ja sehr, sehr viele Schüler hatte, ich habe einmal die Zahl 10.000 gehört, aber das haben wir vielleicht nur so gesagt. Er hatte also sehr, sehr viele Schüler. Lasst uns mal so verbleiben, das ist eine sichere Aussage. Trotzdem war seine Anteilnahme an jedem einzelnen Schüler sehr groß. Prabhupada war sehr, sehr beunruhigt, wenn ein Schüler wegging und sich dem weltlichen Leben zuwandt. Wir lesen jetzt von einer bewegenden Wiederbegegnung. Nachmittags gab es eine bewegende, emotionale Wiedersehen zwischen Srila Prabhupada und Hayagriva Prabhu. Obwohl Hayagriva einer von Srila Prabhupadas allerersten Schüler war, hatte er sich doch einige Jahre vom hingebungsvollen Dienst entfernt. Er war nun wiedergekommen, um das Projekt des Philosophiebuches zu beenden und wollte für einige Zeit mit Prabhupada verbringen. Nicht? Ihr kennt dieses Philosophiebuch, es ist dann auch wirklich rausgekommen. Es heißt Spirituelle Dialektik. Ganz langsam ging er in Prabhupads Raum. Sein Gesicht war rot und seine tiefe Stimme zitterte. Es ist ein alter Hayagriva, Prabhupada, brach es aus ihm hervor, und er fiel schluchzend auf den Boden mit einem lang ausgestreckten Dandavat. Prabhupada blieb hinter seinem Tisch sitzen, still, aber ganz deutlich tief bewegt durch seinen verloren gegangenen Sohn. Als Hayagriva dann hochkam, gab ihm Prabhupada eine Gelande und sagte zu Radha Ballabha und mir, dass Hayagriva von Krishna selbst geschickt worden war, um ihm zu helfen, das Krishna-Bewusstsein über die gesamte Welt zu verbreiten. Und Hayagriva sagte als Antwort, dass er niemals, nicht einmal für einen Tag, Prabhupada vergessen hatte. Prabhupada war tief berührt durch das, was Hayagriva sagte, und sagte, dass er ebenfalls auch niemals Hayagriva vergessen hatte. Ich dachte, ist Hayagriva weggegangen? Ich dachte so. Seine Stimme brach und er konnte für einige Sekunden nicht weitersprechen. Obwohl er versuchte, seine Tränen zurückzuhalten, kamen doch einige Tränen aus den Ecken seiner Augen. Dann machte er mit dem Kopf so. Then he tipped his head from side to side, also bewegte den Kopf. Und so sagte er, all right. Und wir alle gingen raus. Prabhupada hatte so viel Zuneigung für seine Schüler. Niemand kann eigentlich einschätzen, wie viel. Es war deutlich sichtbar, dass er keinen hingebungsvollen Dienst vergisst, der ihm einmal dargebracht worden ist. Und dann kommt ein sehr schöner philosophischer Segment aus einer Vorlesung von Srila Prabhupada. Welchen Vers hat Prabhupada wohl am meisten aus dem Bhagavata zitiert? Könnte mal jemand kurz, ich glaube Lalita, du hast mein Shastra mitgebracht, könntest du den Bhagavatam-Vers, also das Bhagavatam schnell mal holen, das Bhagavatam in One, und aufschlagen auf 6.1.15. Also hier, dieser Vers im 6. Kanto, Kapitel 1, Vers 15, wurde von Prabhupada am meisten zitiert von allen anderen Versen. Und dieser Vers beschreibt, dass eigentlich nur durch die Ausübung von Kevala Bhakti, das heißt reiner, ungetrübter, hingebungsvoller Dienst zu Krishna, die sinnvollen Aktionen wirklich vernichtet werden kann, ohne dass die Möglichkeit besteht, dass sie aufs Neue erscheinen. Niharam Iva Bhaskara, so wie die Sonne den Nebel zerstört. Wir mögen in unserem Dasein so viele Schwächen sehen, so viele Verunreinigungen, so viele Schwierigkeiten, vielleicht sogar Krishna bewusst zu werden, doch durch die Ausübung von reinem hingebungsvollen Dienst, Kevala Bhakti, also reiner hingebungsvoller Dienst, dafür gibt es eine Definition, was das ist, werde ich gleich zitieren. Dadurch können all diese Unebenheiten und Schwierigkeiten ein für alle Mal beseitigt werden. Es wird gesagt, Nihara, wie die Sonne. Wenn die Sonne am Morgen aufgeht, ist es für sie ohne weiteres möglich, allen Nebel zu vernichten. Das ist keine Schwierigkeit für die Sonne. Das ist auch der Ausübung von hingebungsvollen Dienst. Keinerlei Schwierigkeit. Danke. Ich möchte euch gerne diesen Text vorlesen. Diesen am meisten zitierten Vers des Bhagavatams. Also ich werde heute den mal bearbeiten. Wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre so im zweiten Kapitel des ersten Kanto, dieser Dharma Projita Kaita Votra, der war auch oft zitiert, aber dies ist der meiste. Kechit Kevalaya Bhaktya. Ist Kevala Bhakti hier? Das ist ja wegen deinem Namen so treffend, nicht? Vasudeva Parayana Agham Dunvanti Katsneya Niharam Iva Bhaskaraha. Only a rare person who has adopted complete unalloyed devotional service to Krishna can uproot the weeds of sinful actions with no possibility that they will revive. He can do this simply by discharging devotional service, just as the sun can immediately dissipate fog by its rays. Nur eine seltene Person, die den Vorgang des ungetrübten hingebungsvollen Dienstes zu Krishna angenommen hat, kann die Wurzeln sinnvoller Handlungen entwurzeln, ohne dass die Möglichkeit besteht, dass sie wieder aufs neue Fuß fassen, diese Wurzeln. Er kann dies einfach tun durch die Ausübung hingebungsvollen Dienst, genau wie die Sonne sofort den Nebel durch ihre Strahlen zerstören kann. So, reines hingebungsvolles Dien wird beschrieben von Rupa Goswami als Anyabhilashita Shunyam. Kein anderer Wunsch als außer Krishna zu dienen. Anyabhilashita Shunyam. Jnana Kama, frei von dem Wunsch nach mentaler Spekulation. Es wird also spezifisiert, was das ist. Jnana Kama und fruchtbringenden Tätigkeiten, gewinnbringendes Tun. Jnana Kama. Anavatam, nicht frei davon. So, das ist, was wir tun müssen, Prabhus und Matajis. Dann geht der, das ist die Lösung für unser Dasein. Es war toll, das zu hören. Also das war Prabhupads Thema beim Predigen. Eigentlich ist uns das klar. Prabhupad hat immer in seinen Vorlesungen uns darauf hingewiesen, dass wir einfach uns im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Und das zu unserem Lebensziel machen und dann für andere Dinge gesorgt werden würde. Und er sprach in dem Zusammenhang von dem Bewässern eines Baumes. Wenn man die Wurzeln begießt, werden alle Blätter automatisch versorgt. Nicht? Also alles wird versorgt, alle unsere Belange durch diese eine Aktion. Nun, Prabhupada sprach darüber und antizipierte, falls das ein deutsches Wort ist, also erahnte einen Zweifel. Der Zweifel, der von der Zuhörer, der vielleicht auch hier ist, ich mit meinen feinstofflichen Antennen, ich kann nicht wahrnehmen, dass dieser Zweifel in irgendeinem Kopf formuliert ist, aber er ist im Unterbewusstsein von vielen meiner Zuhörer. Wenn du nun sagst, wir hören schon so seit so vielen Jahren, aber noch nichts ist passiert. Dann müssen wir uns die Frage des Vergehen betrachten. Es gibt 10 Arten von Vergehen. Obwohl man jetzt noch im Vergehen rumhängt, wenn man weiterhört und chantet, wird man geläutert werden. Das ist so eine nice Sache, dieses Kevala Bhakti. Man sagte einfach, dass wir uns fixieren im Geiste auf unseren Dienst zu Krishna, ohne ein Motiv zu haben, sind wir augenblicklich befreit. Wenn man die Entschlossenheit einfach ergreift, ich werde mich mit dem Dienst zu Krishna, ich werde da dranbleiben, fertig, wird Maya uns nicht touchen. So, das ist das Thema. Zum Schluss möchte ich euch noch etwas vorlesen. Ja, einen einfachen Punkt. Seite 207. Über unser wirkliches Bedürfnis. Hier. Ja, Prabhupada spricht hier über das Thema des Krishna, aber ich habe es jetzt gefunden, hier ist es. Was ist unsere eigentliche Notwendigkeit im Leben? Ich sehe, dass einige von euch ruhelos werden und möchte euch beruhigen, es ist in mehreren Minuten vorbei. Prabhupada sagt, es gibt so viele Stufen. Hier jetzt wird die höchste Stufe beschrieben. Govinda Vidahenami. Yugaitam Nimeshena. Aus Mangel an Govinda glaube ich, dass jeder Augenblick so lange währt wie 12 Jahre. Ich weine, dass Tränen wie Regen aus meinen Augen kommen. Das ist die höchste Notwendigkeit. Shunjaikam Yagatsavam. Ich sehe nichts anderes. Alles ist leer. Das müssen wir erfahren. Wenn jemand, den du sehr stark liebst, plötzlich stirbt, denkst du, ich will nichts mehr. Die Welt ist leer. Ich brauche nichts anderes außer Krishna. Kennt ihr diese Erfahrung? Nee. Bei mir war es vor einem Monat so. Meine Oma ist gestorben und die Oma ist nun, sie lief in der letzten Zeit unter ferner Liefen. Nicht. Aber trotzdem, ich habe mich erinnert, wie meine Oma, weil ich so hungrig immer war und Erdbeeren so gerne mochte, immer Erdbeeren eingemacht hat. Und jeden Samstag kam sie von wo sie wohnte, von ihrem Haus hergeradelt, wo ich wohnte, und hat mir Berliner mit Erdbeerfüllung, so Erdbeermarmelade gebracht. Einfach aus Anhaftung an ihren temperamentvollen Enkel. Und ich habe dann gesagt, Oma, vielen, vielen Dank, aber wo ist die Schlagsahne? Die gehört doch dazu. Und dann weiß ich noch, dass einmal meine Oma das vergessen hatte und für sie war das fremdartig, Berliner mit Schlagsahne noch zu dekorieren. Ist sie nochmal nach Hause gefahren und hat die Schlagsahne gemacht. Und ist dann nochmal gekommen mit dem Fahrrad, die alte Oma. So hat sie ihren Enkel geliebt und für ihn was getan. Und dann war die Oma gestorben und ich habe wieder für den Augenblick, also als ich mich dann erinnert habe über all das, was sie für mich getan hat, Berliner mit Schlagsahne ist so gut, also ist sogar erlaubt, glaube ich. Also ich weiß nicht, also wenn es nicht, wenn es von Kamis geht. Also die unerlaubten Berliner mit Schlagsahne waren es ja eigentlich, weil es von Kamis gemacht wurde. So. Trotzdem, die Liebe war da, der Oma, nicht? Und wieder, ach, sie war doch eine ganz nette Oma, ich hätte mich mehr um sie kümmern sollen und versuchen, mehr zu ihr zu predigen. Und ich habe gedacht, ach, so ist das in dieser Welt, alle gehen weg und lassen einen allein zurück. Und so, nicht? Da habe ich für einen Augenblick gedacht, als die wurde. Da habe ich gedacht, okay. Jetzt gehen wir wieder in den normalen Gang zurück. So, das ist, wenn einer stirbt, der einen sehr lieb ist, und die Oma war wirklich nicht so, aber man fühlt so ein bisschen sich leer innerlich. Aber Prabhupada war das so. Ich war so leer, für eine Woche konnte ich nichts tun, nichts sagen, meine Runden nicht schalten, so viel Schmerz im Herzen. Bin einfach wie ein Geist rumgelaufen, wusste nicht, ob Tag oder Nacht ist, war richtig. Finished. Ich war eine ganze Woche und dann habe ich kaum was gegessen, Ich weiß also nicht, wie die Tage verstrichen. Also es war sehr schmerzhaft. Die Welt ist dann leer einfach. Man sieht nichts mehr, was man machen könnte oder so. So muss es sein. Ich habe keine Notwendigkeit außer Krishna. Das ist die Notwendigkeit, die wirkliche Notwendigkeit. Wir müssen sehen, was unsere Notwendigkeit ist. Es gibt natürlich verschiedene Qualitäten von Notwendigkeit. Wenn wir sagen, bestimmte Dinge sind nicht notwendig, meinen wir trübe Materie damit. Wenn jetzt jemand anderes denkt, es gibt keine Notwendigkeit für Gott, dann ist man auf der niedrigsten Stufe des Lebens, Naradama, ein Tier, weniger als ein Tier. Wenn man nicht fühlt, dass man eine Notwendigkeit für Gott hat, das bedeutet, man ist der Niedrigste unter den Menschen. Ein Vaishnava sagt, ich habe keine Notwendigkeit mehr. Das bedeutet, dass er keine Notwendigkeiten mehr hat in dieser materiellen Welt. Denn die Notwendigkeiten in der materiellen Welt sind falsche Notwendigkeiten. Ja. Der Vaishnava sagt, ich möchte das Wirkliche haben. Wenn man die wirkliche Notwendigkeit will, dann hört man auf, sich mit den falschen Notwendigkeiten zu beschäftigen. Ja. Gebe die Notwendigkeiten der falschen materiellen Welt auf. Das bedeutet, gebe die schokischen Notwendigkeiten auf. Wie Chaitanya Mahaprabhu, er ist ein Sannyasi, er hat keine Notwendigkeit. Warum weint er nach Govinda? Er hat die ganze Welt aufgegeben als Sannyasi. Und warum weint er nach Govinda? Das ist die wirkliche Notwendigkeit. Govinda vidahename. Govinda Notwendigkeit. Die Notwendigkeit ist Govinda und nichts sonst. Dann gibt es wieder Leben, wenn wir diese Notwendigkeiten erkennen. Dann gibt es Vrindavan, dann gibt es die Gopis, dann gibt es Tanzen, Essen, alles. Das ist die Notwendigkeit. Nun, ein Devoti nimmt jetzt die Haltung eines Nicht-Gottgeweihten ein und sagt, ja, aber wenn jemand eine Notwendigkeit verspürt, heißt das doch, dass dies ein Zeichen von Schwäche ist. Eure Gesichter sind so ausdruckslos. Verfolgt ihr das oder muss ich vielleicht temperamentvoller vorlesen und einen Witz vielleicht zwischendurch reißen? Der hört doch zu, das ist so gut. Dann gab Prabhupada sein Coup de Grâce. Was heißt das, Coup de Grâce? Das ist, Französisch. Ja, den vielleicht vernichtenden Schlag. Den Vernichtungsschlag. Rest of us. Du hast bereits viele Notwendigkeiten. Wenn du sagst, Notwendigkeit zu verspüren ist ein Zeichen von Schwäche, dann lösch doch deine ganzen Notwendigkeiten aus. Du fühlst zumindest die Notwendigkeit nach einer Frau. Das kannst du nicht vermeiden. Und du wirst bestraft werden, mit Schuhen. Wenn du ein Diener von Frauen wirst, dann wirst du ein Dieb. Und du wirst ein Schurke und ein Schuft und mit Schuhen geschlagen werden. Und alles geht weg. Schaut euch die Hippies an. Sie sagen, sie haben keine Notwendigkeiten mehr. Haben die Welt, haben alles verlassen. Aber die Frauen sind noch immer da. Sie haben die Notwendigkeit für die Frau. Die Natur ist so machtvoll, dass du Notwendigkeit fühlen musst. Und wenn du diese eine Notwendigkeit verspürst, das heißt, ich will eine Frau, oder wenn wir Frauen sind, ich will einen Mann, dann wirst du so viele andere Notwendigkeiten brauchen. Er lachte. Sie reden wie Verrückte. Wenn ein Verrückter spricht. Es heißt, was wird ein Verrückter nicht sagen und was wird eine Ziege nicht fressen? Eine Ziege frisst alles, ein Verrückter sagt alles. Das ist die implizierte Bedeutung. Ich finde die Punkte sehr, sehr gut. Was ist unsere eigentliche Notwendigkeit? Jetzt kommt der Frühling und dann der Sommer und dann der Herbst und dann der Winter. Und dann kommt der nächste Frühling und dann der nächste Sommer und der nächste Herbst und der nächste Winter. Sekunden verstreichen in unserem Leben. Stunden, Tage, Monate, Jahreszeiten, Jahre. Was ist die Notwendigkeit? Was brauchen wir? Was wollen wir in der Zeit erlangen? Das Schnapprema, sagst du so mit dem Kölnischen Dialekt. Yes. Stimmt. Was ist unser Programm? Wie machen wir das? In dem vorangegangenen Segment hatte Prabhupada über Kevala Bhakti gesprochen, reines hingebungsvolles Dienen. Ich würde vorschlagen, dass ihr das in eurer privaten Lesezeit liest. 6.1. Oh, mein Zahlengedächtnis, eben habe ich es noch gesagt. 6.1.15. Kann man sich leicht merken. 6, dann zurück zur 1 und dann 5, also 1 und dann die Hälfte von 10 macht 5, also 6.1.15. Martin, Thomas, drei Ebenen für das Handeln eines Devotees in dieser Welt. Die erste Ebene ist Krishna bewusst, also sich auf Krishna zu fixieren. Das andere nennt man die Vyavaharika Ebene. Das heißt, dass ein Devotee noch weiterhin normale gesellschaftliche Konventionen pflegt. Das vergessen wir manchmal als Devotee. Wir denken, weil wir Schwarz-Weiß-Mentalitäten haben, dass die Hingabe zu Krishna bedeutet, dass wir nicht normale Beziehungen weiter pflegen können und werden oft fanatisch in Bezug auf unsere Eltern. Was ist eine normale Beziehung zu deinen Eltern? Wie alt bist du? 24. 24, das heißt, er ist schon abgenabelt, normalerweise. Also er wohnt nicht mehr zu Hause in unserem sozialen Kontext. Und jetzt würde ich einfach Postkarten schreiben zu Weihnachten und so auf der Ebene sprechen. Das mache selbst ich. Also manchmal denke ich, was muss jetzt meine Sekretärin denken über diese Postkarte, die ich den Eltern schreibe. Muss man ganz normal sein. Ich unterschreibe manchmal euer Sohnematz Sachinandan Swami. Sohnematz ist zuneigungsvolle Bezeichnung von Sohn in Norddeutschland. Ne? Dann sind die Freunde sich, lachen darüber und denken, alles ist in Ordnung. Der Sohn ist noch ihr Sohn und fertig. Und warum nicht? Wir sind doch normale Beziehung. Das heißt jetzt aber nicht, dass man jetzt laufend die besucht, wie sie das wollen, und laufend da rum existiert und immer vorbeikommt. Und das ist normal. Du bist ein erwachsener, junger Mensch. Das heißt, aus der Distanz mal anrufen, hallo, wie geht's? Ach, sagen sie nicht so, ja. Rauchen und das Fleisch essen ist nicht so gut. Das gesundheitliche erwiesen vielleicht mal. Ein bisschen Barmherzigkeit zeigen.
And then go to the bottom and try to say, well, I'd like to change my life.
Wie ist es mit dem mit der Attendance des der Bhagavatam? Es kommt wirklich auf den Dienst drauf an. Es gibt manchmal Dienste, die es erfordern, dass wir vorher fertig sind und dann die Bhagavatam Vorlesung und das gewohnte Tempelmorgenprogramm nicht besuchen. Das gibt es durchaus. Wenn wir durch Sankirtan und nach Sankirtan gehen, ich möchte lieber mal die Frage stellen, was tut man, wenn die Bhagavatam-Klasse langweilig ist? Kommt ja vor. Was machen wir mit langweiligen Klassen? Das kommt vor, also. Oder es ist ein Treffer, das zu sagen. Die ja nicht so stimulieren. Ihr guckt also so, als ist es böse, das ist doch ganz menschlich, also muss es ja geben. Man sollte kreativ hören. Kreativ hören heißt, du hörst irgendwelche Punkte und dann erinnerst du dich einfach an andere. Wenn der Sprecher nicht genug auf Lager hat, dann warum sollst du denn das machen? Dann erinnerst du dich dran an die Punkte und gehst auf, schmückst die Vorlesung mit der eigenen Imagination. Ist total interessant, das zu machen. Es wird dann eine Herausforderung. Du kriegst einen Punkt und den entwickelst du dann weiter. Das würde ich machen, wenn die Lesung langweilig ist. Prabhupada wollte, dass wir alle zusammenkommen, denn das ist wichtig, um eine Gemeinschaft zu bilden. Eine Community-Bildung heißt, dass man Dinge zusammentut. Es gibt ein deutsches Sprichwort: Ich habe nur mit jemandem etwas zu tun, mit dem ich etwas tue. Nicht, wenn wir im Tempel alle unseren eigenen Programm nachgehen, ich spreche jetzt mit der Ausnahme des servicebedingten Fernbleibens, dann ist eine sehr zerrissene Atmosphäre im Tempel. Es ist schön, zusammen zu sein, zusammen über das spirituelle Thema zu hören. Das verbindet uns und vereinigt uns. Das ist die Zeit, wo wir alle zusammen mit einer Tätigkeit beschäftigt sind. Das ist wichtig im Tempel. Und Srila Prabhupada wollte das wirklich und es gibt diesbezügliche Unterweisungen. Und wenn es mal langweilig ist, dass man wirklich einfach weiter kreativ hören, kreativ mitdenken. Prabhupada sagt in den Vorlesungen von seinen Schülern manchmal, hat ein Beispiel geben wollen, dass das wichtig ist. Und auch wollte sehen, wie sie lecturen und sie hat sie dann entsprechend inspiriert. Srila Vishnupad sagte einmal, dass Prabhupada in seiner Vorlesung im Vrindavan da gewesen sei und auch manchmal noch was dazu gesagt hat, nicht also unterbrochen hatte und seine Vorlesung eben sehr mochte. Das hatte ich auch gehört in diesem Zusammenhang. Natürlich sehr. Stelle ich das mal vor, ich habe eine Vorlesung, plötzlich ist Prabhupada da. Das muss ja total ehrlich sein. Nicht passiert mir das nie. Total aufgeregt sein. Vergisst man alles, das ganze Konzept. Wahrscheinlich macht alles verkehrt. Meistens ist das so. Ja, gut. Haben wir sonst noch irgendwelche Fragen? Dann würde ich sagen, sind wir an ein natürliches Ende angekommen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanandi Radhe Hari Bol.